Das Thema Aufklärung steht bei uns heute Mittag auf dem Programm und wichtig ist natürlich auch die Frage, wie sind die Menschen eigentlich damals damit umgegangen mit diesem Thema? Gesellschaftspolitisch zielte die Aufklärung ja auf mehr persönliche Handlungsfreiheit, Emanzipation, Bürgerrechte, Menschenrechte. Aber mit welchen Widerständen hatten denn die Vordenker damals zu kämpfen? Darüber möchte ich sprechen mit Martin Mulso. Er ist Historiker und Professor für Wissenskulturen der europäischen Neuzeit an der Uni Erfurt und er ist Experte für Frühaufklärung und radikales Denken. So, und ihn will ich jetzt begrüßen, Herr Mulso. Wenn wir heute von Aufklärung sprechen, dann denken wir natürlich ans 18. Jahrhundert, an Rousseau oder eben an Kant. Aber es gab ja auch schon Vorläufer der Aufklärung. Wer waren die denn und waren die weniger heroisch?
Also es gab Vorläufer, aber es geht, glaube ich, gar nicht so sehr um Vorläufer und um Heroismus oder nicht, sondern es ist eher so diese Zeit um 1700, 50 Jahre vor Kant oder noch länger. Da war die Gesellschaft bereits ziemlich im Umbruch. Es gab viele Veränderungen, neue Medien, die Zeitschriften, aber längst noch keine Konzepte, damit umzugehen. Also keine Aufklärungskonzepte wie Autonomie, Transparenz, Meinungsfreiheit, das existierte noch nicht. Stattdessen stellte man fest, oh, in den Zeitschriften wird vieles falsch dargestellt, anders dargestellt als es ist. Heute sprechen wir von Fake News oder an den absolutistischen Höfen. Da duckten sich alle, keiner sagt, was er denkt, alle spielen den anderen nur Theater vor. Sodass das allgemeine Gefühl war, die Welt ist ein einziger Betrug und die Leute wollen es auch gar nicht anders. Und mich hat nun interessiert, wie sind die Intellektuellen, die Gelehrten der Zeit damit umgegangen?
Welche Probleme hatten denn diese sogenannten Frühaufklärer mit ihren weniger aufgeklärten Zeitgenossen? Gab es da Widerstände?
Ja, da gab es auch Widerstände, aber ich wollte eben noch sagen, also jeder ist sozusagen unterschiedlich damit umgegangen. Der eine setzte auf Rückzug, auf ins Private, auf schrittweise Verbesserung. Der andere packte das päckchenweise in Zeitschriften, also es verzeitlicht. Andere haben eine Art Wissensscham entwickelt, so wie wir Flugscham haben. Also eigentlich ist zu viel Wissen, ist es dann schlecht, weil der Mensch sowieso durch den Sündenfall verdorben ist. Also kann man allenfalls durch Auftürmung von Fehlern und Irrtümern sozusagen, wenn man das rekonstruiert, das Wissen begreifen und so weiter. Bedrohung gab es insofern, als manche mit Publikationsverbot natürlich belegt wurden. Einer zum Beispiel hat gemeint, die ganze Welt ist ein einziger Verblendungszusammenhang und der durfte dann seine Bibelkommentierung nicht mehr verbreiten. Was schade war, weil er gerade so eine Art von neuer Bibelphilologie erfunden hatte, indem er meinte, man muss gerade durch die Oberfläche des Textes durchschauen und tiefer liegende Redaktionsstufen und Absichten daraus präparieren.
Ja. Sie haben ja auch selbst ein Buch geschrieben, Aufklärungsdinge, Zweifler und Verzweifelte im Umbau des Wissens um 1700. Da schreiben Sie eben über Schicksale von Gelehrten, aber auch über bestimmte Objekte, wie zum Beispiel Guckkästen, die 1720 in Leipzig auftauchten. Was hat das denn damit auf sich?
Also ich mache jedes Kapitel an einem Gegenstand fest, um die Leser besser sozusagen in diese Welt um 1700 hineinzuziehen. Das sind dann unvermutete Gegenstände wie Wünschelruten, Morgenröcke, Goldmünzen, kleine Statuen oder eben auch diese Guckkästen. Das waren diese Guckkästen sozusagen die Vorläufer unserer Fernseher heute. Kleine Holzkästen, die standen auf den Marktplätzen von Gauklern gegen Geld und jeder konnte reinschauen und dort Landschaften oder Theaterszenerien anschauen. Und einer meiner Intellektuellen in dem Buch hat es als Metapher für die Situation seiner Zeit voller neuen Medien genommen. Jeder sieht sozusagen in seiner Blase etwas anderes, der eine gar nichts, der andere dieses, der dritte jenes. In gewisser Weise eine Art Multiperspektivität, die da entstanden ist. Und es galt jetzt das Publikum über diesen Zustand, über die Verschiedenheit der Reaktionsweisen aufzuklären. Das ist noch nicht Aufklärung, aber es nennt sich noch nicht Aufklärung, aber in gewisser Weise ist es bereits eine.
Sie schreiben ja auch von vielen Verbindungen der Kritiker zu Spiritisten und von deren Problem, sich gegen die Religion zu behaupten. Also wie viel reine Vernunft steckte denn eigentlich in dieser frühen Aufklärungsbewegung?
Ja, die reine Frage nach der reinen Vernunft sollte man für die Zeit um 1700 vielleicht lieber draußen lassen. Natürlich gab es schon einen Spinoza, einen Leibniz, mit denen man sowas verhandeln kann. Aber das sind nur die extremen Spitzen. Wenn wir uns tiefer einlassen auf die damalige Zeit, kommen wir auf ganz andere Konzepte, bei denen Vernunft und Spiritualismus, Denken und Glauben gar nicht so getrennt waren. Also das Verstehen funktioniert da eigentlich einfach anders. Wenn das Denken fehlerhaft ist, wenn man das annahm, dann hieß es, wir müssen uns eben ganz von der Metaphysik zurückziehen, aber umso mehr auf die Geschichte setzen, indem wir jetzt diese ganze Fehlergeschichte der Menschheit rekonstruieren und aus den wechselseitigen Widerlegungen der einzelnen Meinungen gegeneinander lernen. So kommen dann doch am Ende ganz große beeindruckende Kompendien der Gelehrsamkeit raus, aber man sieht nicht mehr, dass der innerste Kern eigentlich das Nichtwissen ist. Mhm.
Martin Mulso, Historiker und Professor an der Uni Erfurt, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch hier bei Bremen 2.
Okay, danke schön.